vielleicht zuerst gerade ganz allgemein, wo steht die Schweiz verteilungspolitisch?
Eben, man muss ja unterscheiden, ein bisschen bei der Einkommens- oder bei der Verteilung vom Geld in der Schweiz, vom Wohlstand. Einkommensverteilung, das ist das, was wir jedes Jahr an Lohn oder was immer einnehmen, und die Vermögensverteilung, also die Verteilung von allen Gütern in der Schweiz, Häuser und Kapitalvermögen und so. Und das ist ein Unterschied. Bei der Einkommensverteilung steht die Schweiz, das wird so gesagt, landläufig nicht so schlecht da. Das stimmt, wenn man das mit anderen Ländern im Quervergleich anschaut, ist die Schweiz etwa im Durchschnitt bei der Einkommensverteilung von allen reicheren Ländern, sagen wir mal so. Das ist aber nicht unbedingt etwas Gutes, weil alle Länder haben sich in den letzten 20, 30 Jahren bewegt zu einer ungleicheren Verteilung der Einkommen. Und die Schweiz hat sich da einfach mitbewegt.
Also wir sind einfach gleich schlecht wie alle anderen.
Wir sind gleich schlecht wie alle anderen. Es gibt Länder, es gibt aber vor allem in Europa einige Länder, die haben eine deutlich gleichere Einkommensverteilung als die Schweiz.
Das sind vor allem die Skandinavischen.
Skandinavisch, es ist Österreich. Auch Deutschland hat eine gleichmäßigere, aber nicht viel. Aber wo die Schweiz ganz krass ungleich ist, ist beim Vermögen. Und das Vermögen in der Schweiz, also alles, was wir haben an Liegenschaftenvermögen, Kapitalvermögen, das ist extrem ungleich verteilt. Da ist die Schweiz eines von den Ländern, wo die ungleichste, ungerechteste Verteilung hat, zusammen mit den USA und ein paar exotische Länder, sage ich jetzt in Anführungszeichen Exoten, wie Saudi-Arabien oder so.
Ja, also eigentlich nur die Monarchien sind noch so schlimm bei mir.
Monarchie und die USA, ja.
Warum?
Ja, in der Schweiz, das ist, glaube ich, ein Prozess, der über mehrere Jahrzehnte gegangen ist, haben sich die Vermögen, die sowieso ungleich verteilten Vermögen, immer wieder vererbt. Und wir haben keine Krise gehabt, keine grössere Krise wie andere Länder. Das heisst, wir haben sich eigentlich auch über die Weltkriege raus, haben sich die Vermögen vererbt. Und das hat, ja, der Teufel hat immer auf den grössten Haufen geschissen, sagt man sozusagen. Das einmal. Und das ist sicher ein Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Mobilität zwischen den sozialen Schichten, das heisst also die Möglichkeit, von ganz unten ganz oben zu kommen oder von oben runterzugehen in eine untere Schicht, das ist in der Schweiz ganz auf einem kleinen Niveau im Vergleich zu anderen Ländern. Also die wirklich in der unteren Einkommensschichten sind, haben kaum eine Chance, hochzukommen. Das zeigt sich auch der Bildung. Die haben auch wenig Chancen, zum Beispiel für Hochschulbildung. Und die obersten Schichten sich immer reproduzieren.
Ja, also die oben sind, haben auch die Kinder dann wieder viel Einkommen und durch das wird das Vermögen nie wirklich aufgebraucht.
Das ist über Jahrzehnte passiert in der Schweiz, viel über 100 Jahre oder noch mehr. Und das ist sicher ein Grund. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Grund, dass auch viele Reiche in die Schweiz kommen. Aus welchen Gründen auch immer, vor allem aus steuerlichen Gründen und damit ihren grossen Vermögen sitzen und sitzen bleiben. Und
aber gar nicht unbedingt Einkommen da erzielen und darum nur die Vermögensungleichheit, also in Anführungszeichen nur die Vermögensungleichheit verschärfen. Okay. Ist das in dem Fall so die grösste Herausforderung aus deiner Sicht? Wie bringen wir die Vermögensungleichheit
weg? Das ist die grösste Herausforderung, weil über die Ungleichheit von Vermögen gibt es natürlich auch eine Ungleichheit bei den Einkommen. Wenn man das Vermögensungleichheit könnte mildern könnte, dann gäbe es auch eine gerechtere Verteilung der Einkommen.
Okay. In diesem Fall ist der Konflikt eigentlich nicht der zwischen Manager und Bürger, sondern ganz klassisch zwischen Kapital und Arbeit.
Ja, nein, es ist also auch schon beides. Zwischen Kapital und Arbeit ist es einerseits und zwischen der, natürlich Kapitalseite auch für den Vermögensbesitzer, also quasi für den Kapitalisten, die nur Vermögen haben und nicht wirklich Unternehmer sind. Das gibt es sicherlich beides anschauen. Und es gibt auch beides in der Schweiz, das ist klar. Aber es geht natürlich auch um die Ungleichheit zwischen den Lohnempfängern. Also die Lohnungleichheit in der Schweiz ist auch eher ungleicher geworden als besser, hat sich nicht so stark verändert, aber ist auch ungleicher geworden zwischen den Spitzenlöhnen und den unteren Löhnen.
Okay.
Und wenn man dann politische Handlungsspielräume sucht, da gibt es ja immer den Begriff von der Primäreinkommen, also schaut man die Löhne und Kapitaleinkommen, dass die gleichen verteilt sind, oder dann von den verfügbaren Einkommen, also über Prämienverbilligungen und so, dass auch die, die eher schlecht dastehen beim Primäreinkommen, dann doch noch etwas überkommen. Welcher Ansatz ist da effektiver?
Also die Hauptaufgabe der Gewerkschaft ist sicher, das Primäreinkommen zu verbessern. Das heisst, die Lohnquote zu erhöhen oder den Anteil der Löhne am Gesamteinkommen zu erhöhen oder mindestens auf dem Niveau behalten, das wir heute haben. Und die unteren Löhne zu verbessern, zulasten der oberen oder auch nicht zulasten der oberen, ist nicht so wichtig, auf alle die unteren und mittleren Löhne aufzubringen. Über Lohnerhöhungen, über bessere Mindestlöhne etc. Das ist ihre Aufgabe. Und die Aufgabe der Linken in der Politik ist, von der linken Parteien ist insbesondere die Sekundärverteilung über Steuern und bessere Sozialleistungen, bessere Verteilung anzubringen. Also die Steuern ist natürlich ein ganz wichtiges Mittel zu der Umverteilung. Mhm. In einer zweiten Runde sozusagen. Ja. Und dort haben wir ja verschiedene Ansätze gehabt. 1 zu 12 war einer gewesen. Gut, stimmt nicht, das ist primär, ja. Nein, aber 99% Initiative,
ja.
Erbschaftssteuer und so weiter, da gibt es verschiedene Ansätze gegeben, die richtig sind, die man auch wieder muss.
Und wenn man jetzt nicht die Ansätze, sondern die Realität betrachtet, wie effektiv ist die Schweiz in der Umverteilung dann nach dem Primäreinkommen?
Schlecht. Die Schweiz ist eines der Länder, die am schlechtesten, wo es ist. Wenigste Umverteilung gibt über Steuern. Das hat die OECD okay. mal festgestellt.
Okay.
Andere Länder machen das viel effektiver. Das hat damit zu tun, dass insgesamt die Steuerprogression in der Schweiz nicht hoch ist. Vor allem mit Spitzeinkommen. Das hört ja irgendwie, in Kanton Zürich hört es, glaube ich, 230.000 auf.
Und
250.000 auf. Obendrauf gibt es keine Progression mehr. Die einzige Sozialwerk, die wirklich gute Umverteilung macht, ist das AHV. Mhm. Die müssen wir darum auch ausbauen, aber sonst gibt es wenig Umverteilung in der Schweiz über die Steuern. Das wäre erstaunlich.
Okay. Also wenn sich wieder mal jemand über die Steuerprogression beklagt, dann würde ich sagen, im Ausland ist es eigentlich wirklich und bei uns gar nicht so fest. Mhm. Okay. Gut, dann vielleicht ein bisschen mehr eben zu dem Gleichheitsmonitor, den du damals geschrieben hast. Jetzt hast du ja diverse Kennzahlen, die du jedes Jahr neu reinnimmst, wo du zusammensuchst, wo du eigentlich selber berechnest. Gibt es so eine Lieblingszahl, so das, was du immer als erstes anschaust, wenn du den Bericht machst?
Ja, das Spannendste finde ich immer, wenn die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung rauskommt, die neu, anzuschauen, wie hat sich die Lohnquote verändert. Das heisst also, der Anteil der Löhne am gesamten Einkommen der Schweiz. Da gibt es in der Ökonomie die Auffassung, das hat sich in der Schweiz, das sieht die Schweiz wunderbar aus und so. Das verändert sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht. Das stimmt, es hat relativ wenig Veränderung gegeben im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Lohnquote krass zurückgegangen ist. Also USA ist sehr krass, aber auch Deutschland und die meisten grösseren, wirtschaftlich starken Länder in der Welt, dort ist die Lohnquote ziemlich deutlich zurückgegangen in den letzten 30 Jahren. Und in der Schweiz ist sie praktisch geblieben, ist leicht zurückgegangen, wenn man es richtig rechnet, ist sie leicht zurückgegangen, aber sie ist nicht sehr stark zurückgegangen.
Was heisst, wenn man es richtig rechnet? Rechnet es alle falsch und du richtig?
Nein, die OECD rechnet immer mit dem BIP und dem Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt und das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Ich mache es mit dem Bruttonationaleinkommen, das heisst, ich tue die ausländischen Vermögen, die in die Schweiz kommen, auch mitrechnen. Yeah. Natürlich die rausgehen, rechnen wir dann ab, aber da viel mehr in die Schweiz reinkommt, yeah, als rausgeht. Gerade für Vermögenseinkommen, bei den Löhnen ist das nicht so wichtig, aber bei Vermögenseinkommen, das muss man natürlich mitrechnen. Und bei anderen Ländern spielt das nicht so eine Rolle, weil das, aber in der Schweiz kommen so viele ausländische Vermögen rein.
Und wir sind relativ klein.
Yeah. Dass das eben eine grosse Rolle spielt, dass gerade Gewinn, das sind natürlich Gewinn von den Unternehmungen, aber auch Vermögenseinkommen von welche Leute, die da in der Schweiz wohnen.
Und wenn man das einrechnet, das dann ist die Lohnquote leicht sinkend. Warum nur leicht? Ist eigentlich gut. Also ja, gut, eigentlich besser als...
Logisch, das ist besser als in anderen Ländern. Ich glaube, es hat zwei Ursachen. Das eine ist, dass wir wirklich erfolgreich gewesen sind bei der Stützung der Tieflöhne durch 10 Jahre oder noch mehr Tieflohnkampagne, Mindestlohnkampagne, da haben Gewerkschaften etwas erreicht, zusammen auch mit dem politischen Arm, mit den politischen Parteien. Und der andere Grund ist der, dass wahrscheinlich auch ein statistischer hat in der Schweiz. Die Schweiz ist das Land mit den höchsten Managerlöhnen in der Welt.
Weltweit?
Ja, also weltweit, höher, als ja. Also ja, vielleicht etwa gleich wie die USA und England, ja. Hat auch noch höhere, aber ja. mit die höchsten in der Welt. Ja. Und da, wenn man den Gewerkschaftsbund hat mal einen Teil von diesen Managerlöhnen, was über 1 Million ist, glaube ich, haben sie mal zu den Profit gerechnet in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, was auch ist. Es wird ja als das deklariert als Boni aus dem Gewinn. Und dann sieht das schon anders aus. Dann haben wir eine deutlich sinkende Lohnquote. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein statistischer Grund dahinter. Die anderen Länder, die nicht so hohe Managerlöhne gezahlt werden, spielt das nicht so eine Rolle wie bei uns.
Ja.
Mag einen Grund mitziehen, auf jeden
Fall. Jetzt, wenn ich den Monitor angeschaut habe, war es noch spannend. Habe ich gesehen, du hast dort die Verteilung zwischen den verschiedenen, so die obersten 10% gegen die untersten 10%. Wie steht das? Wie entwickelt sich das? Und da sieht man, dass sich zwar der Unterschied zwischen den obersten 10% und den untersten 10%, dort geht die Schere auf. Aber wenn man die obersten 10% mit dem Median, also mit dem mittleren Lohn vergleicht, dann bleibt das Verhältnis etwa konstant. Heisst das einfach, die Tieflöhne sacken völlig weg und allen anderen geht es noch okay? Oder auf was ist das?
Ja, mir ist das auch erst jetzt aufgefallen, dass das so ist. Und du siehst auch, dass in den letzten 2 bis 4 Jahren ist das eine parallele Entwicklung gewesen. Das heisst, die hohen Löhne haben sich zum mittleren Lohn wie auch zu den tiefen Lohn gleich entwickelt. Es ist leicht auseinandergegangen. Ja. Oder klar, eigentlich relativ deutlich auseinandergegangen. Wenn man es aber im 10-Jahres-Vergleich anschaut, ist das tatsächlich so, dass sich die hohen Löhne zu den mittleren Löhnen mehr erhöht haben? Nein, eben nicht
so erhöht haben, ja.
Ja. Und das widerspricht ein bisschen dieser These, dass eigentlich die tiefsten Löhne stabil geblieben sind, beziehungsweise dass sogar der Anteil der tiefen Löhne in der Schweiz hat ja sogar ein bisschen abgenommen. Oder?
Der
Anteil der tiefen Löhne hat sogar ein bisschen abgenommen. Und das widerspricht dem. Und ich kann mir das nur so erklären. Wir wissen ja aus der Lohnstatistik, dass die tiefsten Löhne relativ gut sich entwickelt haben. Also die haben sich überdurchschnittlich entwickelt. Die tiefsten 10%.
Das stimmt mir gut. Und das ist eben wegen
also überdurchschnittlich entwickelt heisst, sie sind wirklich gestiegen oder sie sind einfach weniger gesunken als in anderen Ländern? Sie sind gestiegen. Okay. Ja.
Sie sind gestiegen. Mehr gestiegen als die mittleren Löhne zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ja gut. Das hat man ja auch wählen mit den Mindestlöhnen.
Ja.
Und gleichzeitig sind natürlich die Spitzenlöhne auch gestiegen. Also was ist da in der Mitte passiert? Und offensichtlich muss das so sein, dass die oberen mittleren Löhne, also sozusagen der populär durch den oberen Mittelstand, der beste, der hat sich scheinbar mitentwickelt mit den hohen Löhnen, ist mitgegangen. Mhm. Und der untere Mittelstand hat verloren. Also es wird ja so oft gesagt, von den Politikern, der Mittelstand ist unter Druck gekommen. Mhm. Und andere sagen, das stimmt gar nicht. Also es ist auch statistisch, kann man das widerlegen. Dass, wenn man den Mittelstand als Ganzes anschaut, dann kommt der nicht so schlecht weg. Aber offensichtlich ist es so, dass innerhalb des sogenannten Mittelstands der Untermittelstand schlecht weggekommen ist. Und das kann eine Erklärung dafür sein.
Ja.
Dass also die ganz unten haben sich besser entwickelt. Die oben auch. Aber der Untermittelstand, der hat scheinbar verloren bei der Lohnstatistik.
Spannend.
Vielleicht, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr in die Extrem geht und den Vergleich von obersten Managerlöhnen zu den allertiefsten Löhnen im gleichen Unternehmen. Also die Lohnschere, die ja mit 1 zu 12 ein bisschen popularisiert worden ist als Kennzahl. Wenn man das anschaut, die schließt sich ja minimal. Ist das irgendwie ein spartes Erfolg von der 1 zu 12 Initiativen oder an was liegt das?
Ich glaube, sie schließt sich in dem Sinn, dass man sieht schon, dass in den letzten paar Jahren, vor allem auch seit der Abzocker-Initiative, Aber auch dank natürlich der 1:12-Initiative, die Spitzenlöhne, die allerhöchsten Löhne der Manager, das sind es vorsichtiger geworden. Und das ist darauf zurückzuführen, dass natürlich die Aktionäre heute mehr zu sagen haben bei den Löhnen. Das hat nicht so viel genützt, wie man gemeint hat, wie sich auch die Initianten erhofft haben, aber immerhin. Sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Das sieht man auch jetzt bei den öffentlichen Betrieben, wo ja jetzt soll, also wo der Bundesrat scheinbar dafür ist, dass man das bei 1 Million abriegelt und dass niemand mehr darf, mehr als 1 Million verdienen. Also dort ist man ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man die Managerlöhne als Durchschnitt nimmt, zu der unteren hat sich das, ist es etwa gleich geblieben. Also die Share ist da nicht...
Also es ist einfach so ein bisschen aus Imagegründen, ist man bei den aller extremsten Löhnen ein bisschen vorsichtig geworden und sonst nicht unbedingt viel anders. Okay. Eine Zahl, die hast du auch drin, ist wahrscheinlich die verteidigungspolitisch am meisten zitierte Zahl. Das ist der Gini-Koeffizient. Wie hat sich der? Der ist ja relativ konstant geblieben in der Schweiz, oder?
Ja.
Was bedeutet das jetzt?
Der ist konstant geblieben und das ist ein bisschen das Phänomen, das ich vorher gesagt habe. Ein großer Unterschied zu den Ländern, wo der Gini-Koeffizient ungleicher geworden ist, das heisst gestiegen ist, ungleich, wenn er steigt, ist, dass wir nicht den Niedriglohnsektor haben wie andere Länder. Wir haben natürlich auch einen Niedriglohnsektor, aber der ist relativ stabil geblieben. Im Gegenteil, die Tieflöhne haben sogar ein bisschen zugelegt im Verhältnis zu den anderen. Das ist sicher ein wichtiger Teil von dem, dass der Gini-Koeffizient etwa gleich geblieben ist in den letzten Jahren. Wir sind aber dort auch nicht so wahnsinnig gut. Wir sind dort im Mittelfeld der Länder. Es gibt auch dort viele europäische Länder, die natürlich eine gleichere Einkommensverteilung haben, die skandinavischen, Österreich und so weiter. Und es gibt auch Länder wie die USA, die natürlich einen viel ungleicheren Koeffizient haben.
Jetzt, wenn man die Gini so ein bisschen international anschaut, haben ja arme Länder sehr häufig eine gleichere Verteilung, also einen niedrigen Gini-Koeffizient. Ist es in dem Fall gar nicht so schlimm, wenn der bei uns ein bisschen höher ist? Also ist vielleicht Ungleichheit dort auch etwas Gutes?
Das sagen ja teilweise bürgerliche Ökonomen, dass es eine gewisse Ungleichheit braucht, dass die Wirtschaft überhaupt wachsen kann und dass der Wohlstand zunehmen kann, wegen dem Trickle-Down-Effekt. Yeah. Oder? Also die Tröpfchen von oben, dann auch denen unten, die Brosamen, denen unten zu gut kommen, ist mittlerweile völlig widerlegt worden. Wenn man so den Querschnittvergleich macht mit dem Gini-Koeffizient, dann sieht man da auch, dass eigentlich eine direkte Korrelation zwischen, sagen wir jetzt mal, Wohlstand im Sinn vom Höhe vom Bruttoinlandsprodukt, das kann man aber auch anders messen, den Wohlstand, und dem Gini-Koeffizient, das nicht gibt. Also es gibt ganze Länder, es gibt arme Länder wie Südafrika, das sind nur die OECD-Länder, es gibt arme Länder wie Südafrika, wo ganz, also relativ arme Länder, wo ganz schlecht stehen, wo ganz ungleiche Verteilung haben. Es gibt auch Chile, wo relativ arm ist, ganz eine ungleiche Verteilung haben. Und es gibt reiche Länder wie die Schweiz und Luxemburg, die zu den reichsten gehören, die so eine mittelprächtige Verteilung haben. Und dann gibt es wenige, die auch ganz hohen Wohlstand haben, wie die skandinavischen Länder, die eben auch eine gleichere Verteilung haben, also eine viel gerechtere Verteilung als die Schweiz. Also man kann das eigentlich nicht so sagen. Und in jüngerer Zeit hat sowie die OECD wie auch IWF Bericht herausgegeben, wo davor warnet, dass die Verteilung immer ungleicher wird. Die Einkommensverteilung, sie beziehen sich vor allem auf die Einkommensverteilung und sagt, mit einer immer ungleicheren Verteilung, das schadet dem Wirtschaftswachstum und schadet der Wohlstandsvermehrung. Also auch wenn man sie messen das natürlich immer im Bruttoinlandsprodukt, aber ich glaube, man kann das auch auf den Wohlstandsbegriff allgemein ausbreiten.
Der Grund, dass Ungleichheit dem Wohlstand schadet, ist was für einen?
Ja, ich denke, es ist die alte Erklärung, die eben sagt, du brauchst einen gewissen Konsum an Gütern und Dienstleistungen in der Gesellschaft. Wenn die Lohnempfänger immer weniger überkommen, Kapital Empfänger immer mehr bekommen, dann ist gar niemand mehr da, wo Güter und Dienstleistungen kann konsumieren kann. Und das drückt das Wirtschaftswachstum ab und bringt uns Rezession und Krise.
So das alte Problem, dass niemand eine 5. Luxusjacht braucht sozusagen, und dann das Geld gar nicht mehr ausgegeben wird. Ja. Das eine Zahl hast du noch drin, wo die SVP auch sehr häufig bringt. Das ist die Sozialhilfequote bei Ausländern und Ausländerinnen. Die ist ja etwa doppelt so hoch, glaube ich, wie bei Schweizerinnen. Ja. Warum?
Das Interessante ist noch, jetzt würde man ja meinen, ja, das sind die vielen Asylbewerber oder die vielen Flüchtlinge in der Schweiz, wo das heisst, stimmt, viel von den Flüchtlingen. Aber es spielt jetzt in dem Zusammenhang gar keine Rolle, weil zahlenmässig fallen die überhaupt nicht ins Gewicht. Sondern sind ja wirklich die quasi etablierten Ausländerinnen, Migranten, die schon immer da sind. Mhm. Und ich denke, der Hauptgrund ist, dass die einfach zu den tiefen Einkommensklassen gehören. Also wenn man würde für bei den Schweizerinnen und Schweizer tiefe und höhere Einkommensklassen anschauen, dann kommt genau das Gleiche raus. Die wenig Einkommen haben, die haben einfach die grösste Sozialhilfe, oder tun am meisten Sozialhilfe beziehen. Oder auch die Armutsquote ist ja bei denen auch am grössten. Das ist der Hauptgrund. Und nicht, ob die jetzt einen Schweizer Pass haben oder nicht.
Ja. Also einfach eigentlich mehr Ausländer, ihnen haben es eh schwieriger auf dem Arbeitsmarkt, und das schlägt dann einfach durch.